alle digital Unabhängigen und die, die es noch werden wollen, zur Folge 162 von Captain It's Wednesday, dem Podcast über freie Software und freie Gesellschaft von GNU/Linux.ch, aufgenommen am 21. November von Viktor Moster und Ralf Hersel. In dieser Folge sprechen wir über das Zentrum für digitale Souveränität der öffentlichen Verwaltung und den Open Desk. Und freue mich ganz besonders, den Viktor Moster zu begrüßen zu dieser Sendung. Hallo Viktor.
Hallo Ralf.
Viktor, du bist Produktmanager beim CENDIS, also beim Zentrum für digitale Souveränität der öffentlichen Verwaltung, und zwar Produktmanager für Open Desk. Stimmt das?
Genau, das ist meine Aufgabe, das ist meine Rolle beim CENDIS. Produktmanager Open Desk. Bin jetzt seit gut anderthalb Jahren dabei, also einer der ersten Fraktionen beim CENDIS, weil es uns ja auch einfach noch lange nicht so lange gibt.
Mhm. Und beschränkt sich deine Aufgabe jetzt auf das Produkt Open Desk, oder hast du in deinem Produktportfolio noch weitere Projekte oder Produkte?
Genau, also ich kümmere mich tatsächlich ausschließlich um Open Desk. Das ist aber natürlich nur ein Teil von dem, was wir als CENDIS machen. Wir als CENDIS haben insgesamt mehrere Produkte am Start. Also das größte davon, unser Flaggschiff, ist eben Open Desk. Das ist auch das, was den meisten, denke ich, inzwischen auch ein Begriff ist.
Ja, liest man ja auch viel in der Presse drüber. Viel Positives auch, und ja, zu den anderen Produkten kommen wir dann später, glaube ich, noch. Ja, jetzt das CENDIS, so ein recht, ja, der erste Teil vom Namen ist ja toll, Zentrum für digitale Souveränität, und dann kommt aber noch der Zusatz der öffentlichen Verwaltung. Und wie muss man sich das jetzt vorstellen? Also du hast gesagt, du bist seit anderthalb Jahren dabei. CENDIS ist auch noch nicht viel älter, ne?
Genau.
Wie groß ist das? Was für eine Rechtsform ist es? Wie seid ihr organisiert? Wie kann man sich das vorstellen? Wie viele Leute gibt es da? Von wem werdet ihr finanziert? Ja, das ist, glaube ich, mal interessant zu hören, was das CENDIS überhaupt ist.
Genau. Wir sind, weil wir eben das Zentrum der digitalen Souveränität der öffentlichen Verwaltung sind, sind wir eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Bundesministeriums für Digitales und Staatsmodernisierung, sind also eine hundertprozentige öffentliche Einrichtung, wurden auch dementsprechend, ich glaube 2022 offiziell ging es irgendwie los mit den ganzen Hüllen drumherum, wo man sich das angefangen hat aufzubauen, tatsächlich an den Start gegangen mit den ersten Mitarbeitenden sind wir 2024, also wir sind eine GmbH als Gesellschaftsform, sitzen in Bochum im schönen alten Hauptgebäude des ehemaligen Opel-Werks dort, können da uns ein bisschen, haben uns da ein bisschen den Charme eines Startups im Staat quasi aufgebaut.
Das heißt, ihr habt schon Räumlichkeiten gefunden. Ich weiß nicht, wie es beim Bundesminister ist, der sucht, glaube ich, noch in Berlin.
Genau, genau, der ist noch, glaube ich, in den alten Räumlichkeiten, das BMI, die ja quasi unsere Gründungsväter sind, noch beheimatet. Ich glaube, der hat auch ein bisschen andere Ansprüche an seine Räumlichkeiten
als wir. Aber ich habe euer Gebäude neulich zufällig in irgendeinem Bild gesehen. Da steht, glaube ich, O-Werk oben drüber.
Genau.
Und da dachte ich mir, sind da jetzt ein paar Buchstaben abgefallen oder heißt es wirklich O-Werk?
Es ist tatsächlich der O-Werk-Campus, der da in Bochum entstanden ist. Es ist auch eine super spannende Umgebung, weil unter anderem die Uni in Bochum da sehr viel Fläche mit mietet und die auch inzwischen ja sehr stark in dem Bereich der Cybersecurity unterwegs sind, und wir da einige Unternehmen aus der Cybersecurity in der Nachbarschaft haben. Das Max-Planck-Institut für Cybersecurity baut gerade direkt nebendran. Also ich glaube, das ist ein ganz gutes Ökosystem, in dem wir da auch unsere Heimat gefunden haben.
Mhm. Und wie ist das jetzt mit der Anzahl Mitarbeitenden und überhaupt, wie seid ihr organisiert innerhalb vom CENDIS?
Wir sind jetzt inzwischen gute 40 Leute, stetig wachsend. Also ich glaube, allein bei uns im Team kommen jetzt im Januar nochmal 5-6 Leute, Personen dazu. 5-6, ich meine, das ist die Anzahl dazu. Das heißt, wie sind wir konkret organisiert? Wir haben, ich glaube, es sind 4 Abteilungen. Eine Abteilung, die sich ganz zentral um das Thema Entwicklung und Open Code kümmert. Dann haben wir eine Abteilung, das ist unsere Abteilung, wo eben dann die Produkte beheimatet sind mit Open Desk und Open Conference und wo wir auch eben eine Sparte, die wir Delivery nennen, wo es eben darum geht, unsere Produkte dann auch tatsächlich an den Kunden zu bringen. Und dann haben wir noch eine dritte Abteilung, die sich um den ganzen Aspekt der Kommunikation, des Partnermanagements, wo auch unser Vertrieb gerade aufgebaut wird. Und die letzte Abteilung, das sind die ganzen Leute, die wir brauchen, damit wir überhaupt arbeiten können. Das ist unser Personal, IT und so weiter.
Also wenn man so zuhört, dann klingt das eigentlich eher nach einer Firma und weniger nach einer Behörde.
Absolut. Wir sind auch von der Gesellschaftsform her eben eine GmbH. Heißt, wir können relativ frei agieren, haben da natürlich so ein paar Regeln, denen wir unterworfen sind, weil wir eben in 100%iger öffentlichem Besitz sind, aber haben trotzdem sehr viel Flexibilität, die man eben als Unternehmen auch hat. Ich glaube, das Spannende für uns von unserer Organisation her ist, dass wir aktuell noch eine 100%ige Tochter des Bundesministeriums eben sind. Aber von vornherein war eben Zendis so geplant, dass wir eben nicht nur eine Organisation für den Bund sein sollen, sondern dass wir eben für die gesamte öffentliche Verwaltung in Deutschland gedacht sind, weshalb eben der Beitritt von verschiedenen Ländern, die da auch Interesse haben, eben sowas wie Thüringen, Schleswig-Holstein und wie man die ganzen Namen, die ja auch sehr weit vorne an der Open-Source-Front mit dabei sind, die haben natürlich auch alles große Interesse, bei uns im Zendis direkt mitzumischen.
Mhm. Und seid ihr denn 100% durchs Ministerium finanziert oder dürft ihr auch eure Produkte verkaufen und Umsatz machen?
Wir sollen sogar Umsatz machen. Also das Ziel, das Gesellschaftsziel der Zendis ist tatsächlich, sich irgendwann 100% selbst zu tragen aus den eigenen Geschäftstätigkeiten heraus. Das funktioniert eben nur, wenn wir unsere Produkte auf den Markt bringen, wenn wir eben und insbesondere eben jetzt auch Open Desk in der öffentlichen Verwaltung weiter verbreiten können. Aktuell sind wir noch, was heißt noch, sind wir so ein bisschen zweigleisig bei der Finanzierung unterwegs, weil einfach das Digitalministerium auch noch ein großes Interesse hat, natürlich Open Desk weiterzuentwickeln, beziehungsweise nicht nur Open Desk weiterzuentwickeln, sondern auch die anderen Produkte, die wir haben, weiterzuentwickeln, uns Kompetenzen aber auch einzukaufen, wenn es um den Bereich der Beratung geht. Genau, also wir sind da so ein bisschen der Umsetzungsarm fürs Ministerium und dementsprechend arbeiten wir sehr viel für das Ministerium, aber alles immer auftragsbasiert. Also da gibt es nicht einmal im Jahr den großen Budgetposten, der aus dem Haushalt direkt rübergereicht wird, sondern wenn das Ministerium ein Thema hat, dann kommen die auf uns zu, wir machen ein Angebot, so wie man es eben in der Wirtschaft auch kennt.
Jetzt ist euer Hauptprodukt oder Hauptprojekt Open Desk. Viele in der Zuhörerschaft haben da sicher schon drüber gehört. Du als Produktmanager kannst da sicher einen guten Überblick geben, worum es bei Open Desk überhaupt geht.
Ja, das ist immer, glaube ich, das Schwierigste, das in wenigen Sätzen zu bringen. Was ist eigentlich dieses Open Desk? Es ist eine Office und Collaboration Suite, so nennen wir das Ding. Explizit bei uns eben noch für die öffentliche Verwaltung, weil das eben unsere Hauptzielgruppe als Zendis ist. Ich glaube, das ist aber, muss man definitiv da trennen von unserem, was wir als Zendes, als Produkt an den Start bringen und das Open Source Projekt OpenDesk, was natürlich am Ende für alle zur Verfügung steht. OpenDesk ist am Ende eben eine vollwertige Arbeitsplatzlösung, kann aber auch als Projektmanagement-Tool genutzt werden. Das kann dafür genutzt werden, wenn man irgendwie eine voll Remote-Organisation ist, die eben wie ein Netzwerk vielleicht auch eher funktioniert und darüber unterschiedliche Teilnehmer aus unterschiedlichen Netzwerken verbinden möchte über ein zentrales Tool. Also die Einsatzszenarien für OpenDesk sind die unterschiedlichsten, aber am Ende eben verbinden wir mit OpenDesk bewährte Open Source Software, die eben schon lange auch auf dem Markt besteht und sich auch bewährt hat, und verknüpfen die dann eben zu einer Suite zusammen, sodass man eben am Ende das tatsächlich ein Produkt aus einer Hand hat, ohne dass man sich irgendwie groß drüber nachdenken muss, wie mache ich das jetzt mit dem Deployment von 8 unterschiedlichen Anwendungen und wie kriege ich die hin, dass die alle integriert miteinander funktionieren. Das ist die Leistung, die wir eben mit OpenDesk mitbringen. Das kommt eben alles aus einer Hand.
Mhm. Du hast es schon erwähnt und wir gehen gleich noch näher darauf ein. OpenDesk vereint 8 verschiedene Produkte unter einer Haube. Kann man sich denn OpenDesk als integrative Oberfläche vorstellen oder ist es noch mehr?
Es ist auf jeden Fall eine Oberfläche. Das heißt, wir haben noch relativ einheitliches Look and Feel über unser Startportal, wo man eben die Arbeit startet, wo dann eben die ganzen Anwendungen, der quasi der Startpunkt, die Anwendungen ist, über auch dann eine zentrale Navigation über alle Anwendungen hinweg. Ich habe einen Single Sign-On, das heißt, ich bin einmal angemeldet, bin ich in allen Anwendungen angemeldet. Die Anwendungen sind tief miteinander integriert, so dass ich, wenn ich jetzt eine Mail bekomme, dann kann ich den Anhang direkt natürlich in meiner Dateiablage ablegen, ohne dass ich den jetzt nochmal runterladen muss und dann wieder in meiner Dateiablage hochladen muss. Genau, also das sind so das, was am Ende OpenDesk als solches ausmacht. Wo wir aber mittel- bis langfristig mit dem ganzen Tool hinwollen, ist da das große Stichwort der Modularität bzw. der Interoperabilität, weil wir sehen eigentlich OpenDesk mehr als eine Plattform, wo sich dann eben unterschiedlichste Anwendungen zusammenfinden können, und so, dass man eben auf der Basis OpenDesk am Ende auch sich seinen digitalen Arbeitsplatz, so wie man ihn braucht, zusammenstecken kann.
Mhm. Ja, jetzt OpenDesk selbst ist ja auch freie Software, also Open Source. Wie muss man sich das vorstellen? Also wenn jetzt ein Kunde zu euch kommt, sagen wir mal eine Behörde oder vielleicht auch eine Firma, die OpenDesk nutzen möchten, was verkauft ihr? Verkauft ihr dann Dienstleistungen, um das Produkt beim Kunden zum Laufen zu bringen?
Wir haben da ein relativ umfassendes Portfolio. Also wir können den Kunden einmal dabei unterstützen, wenn er eben OpenDesk selber bei sich zum Laufen bringen möchte. Auch eben, wenn er da sagt, mir genügt völlig aus, wenn ihr mir da mal die Community-Version zum Laufen bringt. Aber was eigentlich viel mehr Kern aktuell Tätigkeiten ist, unserer Leistung ist, ist, dass wir ein Software-as-a-Service-Angebot haben, wo wir eben nicht OpenDesk in der Community-Version, sondern eben OpenDesk als ein Enterprise-Angebot quasi direkt vor die Füße liefern, sodass der Kunde nur seine Nutzer mitbringen muss und losstarten kann. Enterprise bedeutet für uns insbesondere, dass wir eben da professionellen Service und Support mitbringen können, weil das ist genau das, was am Ende die Behörden brauchen. OpenDesk ist von seiner Infrastruktur, von seiner Architektur nicht ganz einfach aufgebaut. Dementsprechend braucht es durchaus gewisse Skills, um OpenDesk zum Laufen zu bringen und OpenDesk zu betreiben. Und diese Skills sind einfach in den Behörden heute nicht mehr in rauen Mengen verfügbar, weshalb genau so ein Software-as-a-Service-Angebot da auch sehr gut angenommen wird. Und für alle Behörden, die es aber noch trotzdem bei sich im eigenen Rechenzentrum betreiben wollen, haben wir auch die Möglichkeit, dass man eben die entsprechenden Service und Support von OpenDesk Enterprise mit einkauft und wir dann eben noch flexible Dienstleistungen mit dazu bringen, je nachdem, was man eben braucht, um OpenDesk bei sich zum Laufen zu bringen oder eben auch dauerhaft zu betreiben.
Das heißt, wenn man es jetzt as a Service verwenden will, dann arbeitet ihr mit Hyperscalern oder Rechenzentrumsanbietern zusammen, wo der Service dann läuft. Ist das so oder ist das dann genau einer oder mehrere?
Genau, für den Moment sind wir quasi dadurch, dass wir jetzt auch wirklich, also wir sind ja 2024 im Oktober mit unserer Version 1.0 und mit unserem Enterprise-Angeboten erst an den Start gegangen und da haben wir gesagt, jetzt erstmal irgendwas, was man auch mit unserer Mannstärke handeln kann und deswegen haben wir da genau aktuell einen zentralen Partner, mit dem wir zusammenarbeiten, das ist die B1 Systems, die ist unser Service Provider, nennen wir das ganze Konstrukt. Das heißt, die sind zentraler Vertragspartner. Mit denen haben wir einen Rahmenvertrag geschlossen. Und die wiederum haben zum einen eben die vertraglichen Verbindungen zu den ganzen Herstellern, die wir integriert haben. Und auch die betreiben aber auch unsere Enterprise-Lösung für uns und das Ganze passiert dann in den Rechenzentren der Stackit aus der Schwarzgruppe. Ich denke, alle kennen irgendwie die großen Einzelhandelsmarken, Lidl, Kaufland und so weiter. Und da hat sich eben die Stackit jetzt, beziehungsweise die Schwarzgruppe, auch im Cloud-Markt ganz stark, als starker Player etabliert und das ist da eben unser Partner, wo dann unser Betrieb eben drauf läuft. Genau, und so haben wir eigentlich ein relativ stabiles Konstrukt, worüber wir dann eben langfristig auch OpenDesk unseren Kunden anbieten können.
Und wer diesen Podcast hier seit einiger Zeit hört, der kann sich vielleicht erinnern, dass ich auch mal ein Interview geführt habe mit Dataports und deren Angebot Phoenix. Man konnte auch in der Presse schon einiges darüber lesen. Und deshalb jetzt meine Frage, gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Zendis OpenDesk und Dataports Phoenix?
Klar, also eine Verwandtschaft auf jeden Fall. Dataport ist ja im Prinzip der Projektpartner des Innenministeriums gewesen, bevor es das Zendis gab. Und dann wurde eben irgendwann mal die politische Entscheidung getroffen, dass man da eben einen eigenen Akteur ins Rennen schicken möchte und das Zendis gegründet wurde. Und dann wurde eben das Projekt, was damals noch Souveräner Arbeitsplatz hieß, von Dataport eben dem Zendis übergeben, sodass wir eben dann das Produkt OpenDesk daraus auch gebaut haben. Also im Prinzip, es gibt auch in der Codebasis zwischen die Phoenix Suite und OpenDesk eine sehr große Deckungsgleichheit, weshalb ja dann Dataport auch am Ende gesagt hat, für die macht das dann gerade einfach auch nicht Sinn, dieses Projekt selber noch weiter zu betreiben, sondern die sind inzwischen jetzt auch einfach ein enger Partner von uns, die mit uns zusammen eben darauf wirken, OpenDesk auch im Wirkungsbereich von Dataport in die Verbreitung zu bringen.
Also das heißt, es ist ein zeitlicher Übergang gewesen und es ist jetzt keine Konkurrenzsituation zwischen OpenDesk und Phoenix.
Nee, absolut. Mhm. Also da haben wir kein Konkurrenzthema mehr. Genau, das ganze Thema ist ja jetzt auch durchaus schon, ich glaube jetzt gute anderthalb Jahre her, wo das quasi dieser zeitliche Übergang dann abgeschlossen wurde.
Genau. Dann schauen wir mal ein bisschen genauer auf die Komponenten von OpenDesk. Du hast vorhin schon die Zahl 8 genannt. Um welche Komponenten handelt es sich dabei?
Jetzt muss ich aufpassen, dass ich natürlich keinen vergesse. fangen wir mal in der Mitte an. Im Herzen, die funktioniert natürlich nicht ohne eine Nutzerverwaltung. Da setzen wir auf das Produkt von Univention. Nubus heißt das ganze Ding. Ist eben Nutzerverwaltung, die zentrale Administrationskomponente von OpenDesk und die bringen dann eben auch das zentrale Portal mit, auf dem man eben dann, nachdem man sich eingeloggt hat, landet und wovon man aus dann in die anderen Anwendungen abspringen kann. Dann haben wir eine Dateiablage integriert, das Nextcloud der Partner. Dann haben wir für den ganzen Groupware-Bereich, das heißt E-Mail, Kalender, Aufgaben und Kontakte, da arbeiten wir mit Open Exchange zusammen, beziehungsweise setzen auf die Ox App Suite. Dann haben wir die Themen Wissensmanagement und Projektmanagement mit an Bord. Da setzen wir jeweils auf die Partner fürs Wissensmanagement, ist XWiki. Ich denke auch ein sehr zentral, wir alle Partner hier sind große Open Source Unternehmen, die ja durchaus in den letzten Jahrzehnten sich am Markt etabliert haben. Eben Open Project ist dann das Tool für Projektmanagement. Jetzt wird es knifflig, genau. Videoconferencing haben wir noch mit dabei. Da setzen wir auf Jitsi als Produkt. Da wir aber da nicht mit dem Anbieter selbst zusammenarbeiten können, arbeiten wir da mit der Firma Nordic zusammen, die für uns eben die Weiterentwicklung von Jitsi macht und eben auch gleichzeitig aber den ganzen Support leistet. Für das Thema
Telefonie gibt es, glaube ich, noch, oder?
Genau, also wir haben Telefonie als solche nicht mit dabei, also im Sinne von einer Telefonanlage, von einer klassischen, sondern wir haben eben dann noch Element als Chat-Client integriert für 1:1 oder 1:N-Chat. Das ist ja im Prinzip das Protokoll. Dahinter ist Matrix. Das heißt, wir haben glaube ich, auch ein sehr marktüblichen Standard integriert, was verschlüsselte Kommunikation betrifft. Und darüber kann man dann aber natürlich dann eben auch miteinander sowohl videokonferieren als auch miteinander chatten. Und die letzte Komponente, wo wir aber nicht mit einem Partner direkt zusammenarbeiten, sondern wo wir eine Kooperation am Laufen haben, nämlich quasi mit unserem Äquivalent, mit dem Zendesk-Äquivalent in Frankreich, das ist die DINUM. Die hängen dort unterm Premierministerbüro und die haben ein ähnliches Produkt, wie wir OpenDesk haben. Die nennen das ganze Thema La Suite. Und jetzt auch seit 2 Jahren haben sich die beiden die beiden Ministerien abgestimmt und gesagt, wir macht überhaupt gar keinen Sinn, dass wir da beide unsere eigene Suppe brauen, sondern lass mal gucken, wo wir da miteinander kooperieren und gemeinsam vorangehen können. Und ein Ergebnis aus dieser Kooperation ist eben unsere Notizanwendung. Die Franzosen nennen sie Docs, wir nennen sie Notizen. Genau, am Ende ist es ein zentrales Element davon, ist so ein Editor, der eben, wo die Formatierung über sogenannte so Slash-Commands funktioniert, was eben den großen Vorteil hat, dass man nicht mehr sich darauf fokussieren muss, wie formatiere ich eigentlich jetzt meinen Text und welche Schriftgröße habe ich da jetzt, sondern dass ich da mich sehr auf den Inhalt fokussieren kann. Ich kann eine Notiz auch mit anderen Personen teilen, sodass ich Echtzeit kollaborieren kann. Genau, und das ist ein Projekt, was wir quasi selbst entwickeln, beziehungsweise mit den Franzosen zusammen entwickeln. Genau.
Also so ähnlich wie ein Markdown-Editor,
nehme ich an. Genau. Mhm. Es ein bisschen wie ein Markdown-Editor. Markdown ist auch das, was da als Dateiformat hinten bei rauskommen kann, je nachdem, was man braucht. Aber tatsächlich mit dem starken Fokus einfach eine sehr nutzungsfreundliche Oberfläche zu haben.
Habe ich das jetzt gerade verpasst? Welches Office-Modul verwendet ihr?
Danke, guck mal. Ich wusste es auch, dass ich jemanden vergesse, das zentrale Modul vergessen. Da arbeiten wir mit Collabora Online zusammen. Das ist bei uns direkt integriert. Heißt, da haben wir die Module für Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und Präsentation von die kommen eben Ulabora online. Ja, wann?
Aber du hast vorhin das Stichwort Modularität genannt, also auch für die Zukunft. Da könnte man sich beispielsweise vorstellen, wenn man jetzt sagt, ja, Ulabora ist jetzt nicht mehr so toll, oder irgendein Kunde sagt, ja, Ulabora möchte ich nicht, ich möchte stattdessen, dass, was nehmen wir, OnlyOffice integriert ist. Ist das so dieser Modularitätsgedanke?
Unter anderem ist es Teil davon. Ich glaube, was man da natürlich klar festziehen muss, dass eine Modularität in dem Maße eine super große Herausforderung ist, weil ich meine, allein diese ganzen Integration der Anwendungen untereinander einfach stabil zu halten und auch immer weiter zu vertiefen, ist einfach eine super komplexe Aufgabe. Und wenn man dann natürlich dann sagt, und jetzt möchte ich auch noch genau gleiches Feature-Set haben, aber flexibel irgendwie das Produkt austauschen können, das ist eben die riesige Herausforderung. Aber wo wir eben hinkommen wollen beim Modularitätsthema in erster Linie ist, dass wir auch uns dahingehend öffnen müssen, dass wir mit OpenDesk natürlich in den jeweiligen IT-Landschaften, die in den Organisationen bereits vorhanden sind, uns einbinden können müssen. Das ist aktuell super viel Handarbeit immer. Bei jedem einzelnen Kunden ist das immer ein umfassendes Projekt, was wenn es eine Integration mit einer bestehenden Nutzerverwaltung zum Beispiel geht. Aber eben insbesondere in dem Kontext von Behörden, es ist da natürlich das große Stichwort der Fachverfahrensintegration. Was jede Behörde am Ende betrifft, zum Beispiel ist das Thema Dokumentenmanagementsysteme. Das heißt, wie kann ich meine Daten am Ende revisionssicher ablegen? Und da wollen wir eben bei dem Stichwort Modularität so hin, dass wir da eben nicht jedes Mal in komplexe Integrationsprojekte uns verfangen, sondern dass man da eben sagen kann, hier guck mal, das ist unser Repertoire an Schnittstellen, das sind die ganzen Standards, die wir alle haben, und das sind unsere Integrationspartner, die wir mitbringen, dann, so dass wir da eben einfach das möglichst einfach halten können, was genau diese Herausforderungen betrifft.
Ja. Wie ist denn der aktuelle Entwicklungsstand von OpenDesk?
Was heißt aktueller Entwicklungsstand? OpenDesk ist wir haben letztes Jahr eben die 1.0 veröffentlicht. Die 1.0 ist ein vollumfängliches, voll funktionsfähiges Produkt. OpenDesk wird, ich glaube, inzwischen sind es rund 100.000 User, die wir produktiv haben auf der Plattform, die jeden Tag mit OpenDesk arbeiten. Dementsprechend glaube ich, haben wir da eine sehr gute, solide Basis, mit der man sehr gut arbeiten kann. Wir entwickeln natürlich OpenDesk stetig weiter, insbesondere in Richtung Anforderungen, die aus von Kunden kommen, aber genau eben jetzt auch nochmal so Themen, die bei uns im Fokus stehen, um diese ganzen, alles, was unter dem Begriff irgendwie oder unter dem Ziel der Souveränität, der digitalen Souveränität sich vereinen lässt. Das ist natürlich ein Thema, was uns antreibt und wo wir den Fokus bei der Weiterentwicklung drauf legen.
Ja gut, ihr seid ja natürlich auch abhängig von den einzelnen Teilmodulen. Wie ist das? Also wenn es jetzt beispielsweise eine neue Version von der Nextcloud gibt und zwei Monate später gibt es eine neue Version von wie heißt das französische Doc oder Notizen? Genau. Und das über 8 verschiedene Module hinweg. Wie macht ihr das mit dem Release-Management?
Das ist tatsächlich eine super große Herausforderung. Also vielleicht den nochmal vorweg. Alles, was wir in OpenDesk investieren und wo wir OpenDesk vorantreiben, landet am Ende immer in den Upstream-Produkten bei den jeweiligen Herstellern, wo eben die Entwicklung wo die jeweiligen Produkte maintained werden. Das ist uns eben super wichtig, dass wir eben das ganze Ding überhaupt irgendwie handelbar behalten. Weil ich glaube, wenn wir als Zendis auch die Ownerschaft am Ende für jeden Teil von OpenDesk haben müssten, das wäre ein Produkt, was wir wahrscheinlich so schnell überhaupt gar nicht in diesem Maße ausgerollt bekommen hätten. Und deswegen ist, glaube ich, fürs Zendesk genau eben das die zentrale Herausforderung, diese ganze Release-Management, das vernünftig auf die Kette zu kriegen. Aktuell haben wir einen monatlichen Release-Zyklus. Das heißt, zum Feature Freeze wird dann immer alles zusammengetrommelt, was bei den jeweiligen Herstellern gerade an aktuellen Versionen veröffentlicht ist. Und das kommt dann alles bei uns in ein Open Desk Release. So sind wir eigentlich immer relativ up to date, was die unterschiedlichen Stände in den Produkten betrifft. Genau, hat aber natürlich immer die Herausforderung, weil jeder Hersteller natürlich seinen eigenen Release-Zyklus hat am Ende. Und das ist auch durchaus immer noch ein Thema, wo wir sehr da kämpfen, um sowas wie eine Roadmap einfach transparent machen zu können, weil das ist einfach in diesem Konstrukt super kompliziert, weil man natürlich nicht nur eine Roadmap dann berücksichtigen muss, sondern die Roadmap von 8 Produkten plus dem, was wir als Open Desk dann noch oben drüber stülpen.
Ja, das stelle ich mir schwierig vor. Also monatliche Releases. Ich bin selbst auch Produktmanager und ich kenne das so, den einen Kunden, denen geht es nicht schnell genug und die anderen Kunden sagen, seid ihr verrückt, jeden Monat ein Release, das können wir überhaupt nicht einspielen mit unseren Kapazitäten. Steht ja auch vor solchen Problemen jetzt auf Kundenseite.
Absolut. Ich meine, wir haben natürlich ein bisschen einfacher für den ganzen Bereich, wo wir eben das vollumfängliche Software-as-a-Service-Paket ausliefern, weil wir da eben genau diese Flexibilität einfach haben, weil da der Release-Zyklus bei uns in unserer Hand liegt und der Kunde sich am Ende tatsächlich auch nicht darum bemühen muss, diese Releases jedes Mal einzuspielen, zu testen und zu gucken, ob das bei ihm alles noch so funktioniert, wie er das gerne hätte, sondern das ist ja alles Arbeit, die bei uns bzw. bei unseren Dienstleistern dann liegt. Und was natürlich eben die Herausforderung ist, was den ganzen Betrieb von On-Prem-Installationen betrifft, aber auch ehrlich sagen, da sind wir gerade noch in den Anfängen. Das heißt, ich glaube, wir haben jetzt, das ist eine Handvoll On-Prem-Installationen, die wir draußen mit Open Desk versorgt haben. Aber das sind jetzt noch nicht die großen Userzahlen mit den 5-6-stelligen Nutzern, die dahinter hängen, sodass wir da einfach noch gesagt haben, da haben wir eben auch einfach noch die Flexibilität, was den Release-Prozess betrifft, weil wir einfach da noch sehr viel bei uns in der Hand haben, sind uns aber dem natürlich bewusst, dass sich das auch nochmal ändern kann und werden dementsprechend dann, denke ich, auch nochmal unsere Prozesse da anpassen müssen, insbesondere auch was sowas wie den Long-Term-Support betrifft, welche Version unterstützen wir eigentlich wie lange im Support. Genau, das sind noch so Themen, die wir irgendwo auf der To-Do-Liste haben.
Kommen wir mal auf die Zielgruppe bzw. auf die Kunden zu sprechen. An welche Zielgruppe richtet sich jetzt Open Desk? Also sowohl von der, wie soll ich das sagen, von der Branche, also sind das eher Behörden, Organisationen oder auch Unternehmen und auch von der Größe her, ist das jetzt was für ein Start-up oder erst ab KMU-Größe oder ja, mittlere Behördengröße, wie sieht die Zielgruppe aus?
Genau, also ich glaube, die Zielgruppe von Open Desk als Software an sich muss man da ein bisschen trennen von der Zielgruppe, die wir als Zendesk adressieren, beziehungsweise adressieren können, weil eben als Unternehmen, das der öffentlichen Verwaltung gehört, der öffentlichen Hand gehört, haben wir einfach die Limitation, dass wir 80% unseres Umsatzes mit öffentlichen Einrichtungen machen müssen, was eben uns einfach auch die klare Zielgruppe vorgibt, mit wem wir ins Geschäft kommen. Dementsprechend haben wir einfach den Fokus, dass wir Open Desk in die öffentliche Verwaltung bringen, mit öffentlichen Verwaltungen zusammenarbeiten. Open Desk an sich ist aber natürlich ein Produkt, was, glaube ich, in jeder Organisation eingesetzt werden kann, die moderne Arbeitsweisen sucht. wenn wir über Größen, Hausnummern sprechen, unsere Angebote richten sich aktuell an Organisationen mit mindestens 500 Usern. Es liegt einfach daran, dass die Grundinfrastruktur, die man natürlich erstmal bereitstellen muss, um OpenDesk betreiben zu können, ist relativ viel, ist umfassend. Was eben dazu führt, dass wir ein faires wirtschaftliches Angebot auch dann erst auf die Beine kriegen, wenn man da eine gewisse Grundlast an Usern hat, auf die man dann die Kosten eben verteilen kann. Genau, das ist so, warum wir da unsere Angebote gerade ein bisschen limitieren. Aber natürlich alle Organisationen, die den Fokus auf klassische Office-Tätigkeiten, irgendwie Projektarbeit, sich in Netzwerken vernetzen wollen, das ist am Ende die Zielgruppe von OpenDesk.
Ja. Jetzt nicht, dass ihr euch darüber wundert, dass wir nicht näher auf konkrete Implementierungen oder bestehende Kunden eingehen. Da hat der Viktor mir im Vorfeld gesagt, dass er da explizit nicht drüber reden darf. Also es liegt jetzt nicht am Unwillen auf unserer Seite. Da gibt es Gründe dafür und deshalb bleiben wir hier mal ein bisschen allgemein. Wie kann man sich das vorstellen? Laufen euch die Behörden die Bude ein für den OpenDesk oder müsst ihr das anpreisen wie Sauerbier?
Nee, absolut. Also wir würden uns manchmal freuen, wenn es ein bisschen ruhiger um dieses ganze Thema wäre. Also ich glaube, wenn insbesondere unser Vertriebsteam morgens das Postfach aufmacht, dann fragen sie sich manchmal, hey, war da nicht eigentlich eine Nacht dazwischen? Und arbeiten Behörden doch eigentlich nachts nicht. Dementsprechend werden wir massiv überrannt, seitdem wir an den Start gegangen sind, mit Anfragen. Und das Interesse ist riesengroß. Ich glaube, da kommen wir einfach gerade nicht hinterher mit dem Skalieren quasi, um so schnell OpenDesk auch ausliefern zu können, wie gerade da draußen die Nachfrage ist. Aber es ist natürlich ein super tolles Zeichen und ich glaube, da sollte man sich absolut nicht drüber beschweren und zeigt uns einfach extrem, dass wir auf dem richtigen Weg sind, den wir eingeschlagen haben.
Ja, das liegt sicher mal an der aktuellen politischen Situation. Also das Thema Souveränität ist ja ich will jetzt nicht sagen, seit wann, könnte ich aber, ihr wisst es, ist ja in aller Munde. Es gab jetzt gerade auch den Gipfel zur europäischen digitalen Souveränität. Man hört es überall. Europa versucht sich da unabhängiger aufzustellen. Also nicht nur in der IT-Landschaft, sondern auch bei Lieferketten und ihr wisst das. Und da kommt natürlich so ein Angebot wie OpenDesk genau richtig. Man könnte sich vielleicht noch ein bisschen mehr wünschen. Also ich meine jetzt nicht mehr OpenDesk, sondern ähnliche Angebote in diesem Bereich oder die einen freien, unabhängigen Büroarbeitsplatz abdecken.
Absolut.
Seht ihr da andere Produkte, die so langsam aufkommen? Oder seid ihr da eher alleine auf weiter Front und deshalb laufen alle zu eurem Vertriebsteam?
Das Schöne ist ja im Prinzip, wir haben ja eigentlich die Konkurrenz, die größte Konkurrenz im eigenen Haus, weil ich meine, jeder von den Anbietern, die wir integriert haben, haben im Prinzip selber auch eine eigene vollumfängliche Lösung mit am Start. Und OpenDesk macht das ja einfach das Besondere, dass wir so ein bisschen den Best-of-Breed-Ansatz fahren und eben dann nicht sagen, wir nehmen das volle Produkt immer aus dem Bereich, sondern wir nehmen die besten Teile, das, was der Anbieter am besten kann, und verknüpfen das dann so, dass wir wiederum eine vollumfängliche Suite haben mit den anderen Tools, aber eben quasi genau diese ganzen Hersteller, die wir integrieren, sind natürlich auch alles super starke Tools alleine auf dem Markt. Es ist so ein bisschen meine persönliche Meinung, aber ich glaube, das ist auch mit ein Ziel, was wir mit OpenDesk verfolgen, dass dass wir genau einfach einen Impuls in diesem Markt setzen. Weil ich glaube, als öffentliche Organisation mit einem öffentlichen Auftrag sollte es jetzt nicht sein, dass wir irgendwie der vorherrschende Marktplayer werden für einen gewissen Technologie-Stack, sondern unsere Aufgabe sollte sein, eben die öffentliche Verwaltung mit Software zu versorgen, um eben ein gewisses politisches Ziel auch verfolgen zu können, aber gleichzeitig eben andersrum auch einen Impuls im Markt setzen zu können, dass der Markt dann eben anfängt, sich zu bewegen. Und das sehen wir auch. Also alleine die Tatsache, wie viel unterschiedliche IT-Dienstleister Interesse haben, OpenDesk selber zu betreiben oder OpenDesk selber schon auch heute schon selber weiterentwickeln, mit ihren eigenen besonderen Nuancen. Und aus meiner Sicht ist das auch alles voll in Ordnung, weil also ich würde jetzt persönlich nicht für Zendesk das Ziel sehen, dass wir am Ende Europa retten und mit OpenDesk auf jedem Schreibtisch versorgen, sondern das soll ruhig der Markt hier regeln.
Ja. Habt ihr konkrete Pläne für die Weiterentwicklung? Also ich meine jetzt natürlich nicht die einzelnen Module, weil die werden ja sowieso separat weiterentwickelt, sondern eher jetzt für diese Integrationsschicht OpenDesk selbst.
Also eben das Thema, was wir vorhin schon kurz angerissen hatten, von der Modularität bzw. Interoperabilität ist für uns ein wichtiges Thema. Fürs nächste Jahr. Wir versuchen eben da unter anderem auch so ein bisschen die Aufsplittung hinzukriegen von, was ist eigentlich tatsächlich unser Enterprise-Angebot, was wir an den Endkunden quasi verkaufen, und was ist eigentlich OpenDesk als Kern. Was ist OpenDesk, wenn man OpenDesk vielleicht mehr als Plattform versteht? Und da wollen wir das auch einfach so strategisch noch mal stärker aufstellen und klar machen, dass es natürlich eben da einen Unterschied zwischen, ich würde es schon fast sagen, zwischen zwei Produkten eben gibt. Das ist eben ein zentrales Thema für nächstes Jahr, wo wir große Hausaufgaben noch haben, ist bei dem ganzen Thema der Offline-Nutzung. Aktuell ist OpenDesk eine 100%ige Browser-Anwendung. Das heißt, ich brauche immer Verbindung zu meinem Netzwerk, in dem OpenDesk installiert ist. Also heißt entweder Internet oder meinem Intranet. Das heißt, ich habe dann durchaus ein Problem, wenn ich mal mit der Deutschen Bahn quer durch Deutschland fahre und versuche, da eine Präsentation zu bauen. Das endet dann leider meistens nicht so schön. Das ist eben ein großes Thema für uns noch auf der Roadmap. Ansonsten, ja auch in dem Kontext, wollen wir verstärkt auch nicht nur im Desktop-Browser unterwegs sein, sondern wir gucken uns natürlich auch andere Devices an, heißt Mobile Devices, Ultra Mobile Devices. Wie können OpenDesk-Apps aussehen? Das ist ein wichtiges Thema. Und was so nochmal eine größere Dimension bei dem ganzen Thema souveräner Arbeitsplatz hat, ist ein zweites Projekt von uns, wo aber OpenDesk natürlich ein zentraler Teil von ist, wo wir eben sagen, souveräner Arbeitsplatz ist nicht nur Arbeitsplatz-Software, sondern das ist alles, was irgendwie auf so einem Endgerät läuft. Das heißt auch Betriebssystem, Backend-Dienste und so weiter. Und da haben wir jetzt auch vom Digitalministerium ins Hausaufgabenheft geschrieben bekommen, einen signifikanten Teil der Arbeitsplätze im Digitalministerium mit einem solchen vollumfänglichen souveränen Arbeitsplatz auszustatten in den nächsten 3 Jahren. Und das wird uns natürlich auch stark beschäftigen.
Ja. Ja, aber ich sag mal, wenn man, wie heißt jetzt der Spruch, wenn man seine eigene Suppe essen muss, Na, ich wollte es positiv ausdrücken. Also wenn es von der übergeordneten Behörde diesen Wunsch gibt oder euer Produkt dann auch bei sich selbst einzusetzen, das ist ja dann die beste Werbung, die man haben kann.
Absolut, das ist auch unser wichtigstes, also das ist das, wofür wir einfach die ganze Zeit auch kämpfen und was jetzt uns auch, wenn wir jetzt auf diesen Digitalgipfel zum Beispiel zurückblicken, natürlich irgendwie auch dann happy macht, wenn dann ein Bundeskanzler sagt, dass Teile von OpenDesk auch bei ihm eingesetzt und weiter ausgebaut werden sollen. Das ist das, wofür wir brennen und wo wir hinwollen.
Ja, das ist super interessant und ich kann mir vorstellen, dass sich die Hörerinnen und Hörer aus der Community auch dafür interessieren. Gibt es jetzt eine Möglichkeit, an der Entwicklung vom OpenDesk teilzunehmen, sich da einzubringen? Also wenn jemand sagt, ja, Bochum, ich möchte da auch gern meinen Arbeitsplatz im O-Werk beziehen. Wie kann man euch unterstützen?
Absolut. Ich glaube, dass der einfachste Weg ist tatsächlich einfach mal bei uns auf der Zendes-Seite vorbeisurfen und gucken, was da gerade schon wieder alles an offenen Stellen ist. Weil wir suchen einfach ständig Verstärkung. Wir suchen auch nicht nur in Bochum, also muss sich keiner vom Ruhrgebiet abgeschreckt fühlen. Und ich glaube, ab und zu mal ins Ruhrgebiet fahren kann man sich durchaus zumuten. Dementsprechend, wir sind, ich glaube, mindestens die Hälfte der Company ist sowieso eh schon remote unterwegs. Dementsprechend kurzer Werbeblock für uns selbst. Ansonsten kann man natürlich, wir sind ein Open-Source-Projekt, kann man natürlich auch zu OpenDesk contributen. Das heißt, wenn ich irgendwo sehe, dass ich da irgendwie ein Problem gelöst habe, dann sind wir natürlich auch tatsächlich happy darüber, wenn solche Sachen dann wieder upstream bei uns landen. Genau. Da sind die Prozesse noch ein bisschen hakelig und komplex, aber ich glaube, wer da tatsächlich Interesse dran hat, kann sich da insbesondere mal bei Open Code umschauen. Da liegen in unserem GitLab die ganzen Repositories und so weiter. Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Unterstützungsweg. Ansonsten, was wir perspektivisch bei dem ganzen Thema Community machen gerade ist, dass wir uns das jetzt so richtig auch strategisch gerade anschauen, wie wollen wir eigentlich zukünftig Community-Arbeit unterstützen, beziehungsweise wie wollen wir Community-Arbeit rund um OpenDesk organisieren. Dementsprechend wird sich da, glaube ich, auch im ersten halben Jahr nächstes Jahr sehr viel tun und gerne alle up-to-date bleiben. Das ist definitiv unser Verständnis, dass ein Open-Source-Produkt nur mit einer aktiven Community eben auch am Ende erfolgreich sein kann.
Wunderbares Schlusswort, Viktor. Ja, dann hätten wir es. Also ich glaube, das war jetzt doch sehr umfassend und interessant mit vielen neuen Informationen. Und dann sage ich mal, das war Captain It's Wednesday Folge 162. Ihr wisst, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr Feedback geben möchtet oder kontaktiert uns über Matrix, Mastodon oder per E-Mail. Ihr wisst, die Adressen findet ihr alle auf unserer Webseite. Macht mit bei der Community, macht mit beim OpenDesk. Viktor, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Und das klingt alles sehr erfolgreich. Also da mache ich mir keine Sorgen für den Fortbestand von OpenDesk.
Super, herzlichen Dank.
Gut, dann wünschen wir euch noch eine schöne Restwoche. Zieht euch warm an und wenn ihr mögt, dann hört uns doch nächsten Mittwoch wieder. Ciao.
Tschüss.